Das ist schon ein merkwürdiger Kontrast, von dem wir Christen singen, ein merkwürdiger Kontrast, der unsere tägliche Lebensrealität ausmacht. Da singen wir so Sätze, nun kann ich ruhig sein, ruhig in dir. Du gibst Geborgenheit, du gibst ein festes Herz. Das ist wie wenn man, wir kommen ja gerade vom Ostseestrand, am Meer steht und über die ganz eben, das ganz ebene, weite Meer blickt, da ist keine Welle zu sehen. Alles Frieden, alles Harmonie, die Sonne scheint darauf, ich kann ruhig sein, ich bin geborgen, ich habe ein festes Herz. Und gleichzeitig haben wir so Worte in den Mund genommen, eben mutlos, hilflos. Da steht von Sorgen, von Hast, von Eile. Das ist das Meer, das aufgepeitscht ist, wo die Wellen hochgehen, wo Schiffe sogar untergehen können, weil sie plötzlich stranden, weil sie leckschlagen, weil Wasser in die Boote reinkommt, in die Schiffe reinkommt. Und es ist hochgefährlich. Und das ist die Lebensrealität, in der wir als Christen leben. Das ist das Spannungsfeld, mit dem wir irgendwie klarkommen müssen. Und wir können es uns nicht schönreden. Wir dürfen nicht die Wellen einfach wegreden. Es ist doch alles Sonnenschein. Aber wir dürfen auch nicht untergehen. Wie kriegen wir das hin? Es gibt einen Abschnitt in der Bibel. Egal an welcher Stelle man da so reinpiekst, es strömt eine Fülle von Ruhe, von Frieden in den Umständen heraus. Die möchte ich gerne heute Morgen vorlesen. Römer 5, Vers 1 bis 11 möchte ich lesen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, das ist das Fazit, das Paulus zieht aus den ersten vier Kapiteln. Da hat er uns deutlich gemacht, wir sind Menschen, die als Menschen einem heiligen, einem gerechten Gott gegenüberstehen. Wir sind Menschen, die zuleben auf einen Tag, an dem wir Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben. Paulus hat sehr stark betont, nach dem, was du getan hast in deinem Leben, wird Gott dann ein Urteil fällen. Denn er ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf. Er hat ein Recht zu fragen und zu prüfen, wie habe ich gelebt. Und das Fazit, zu dem Paulus kommt, ist, an dem Tag, an dem Gott richtet, da habe ich einen Berg an Zorn aufgehäuft. Da bin ich für verantwortlich, weil so viele Sünden da sind. Und ausnahmslos alle sind unter der Sünde. Und dann hat Paulus die wunderbare Antwort. Er sagt, das ist mein Evangelium, das ich euch Gemeinde in Rom gerne vorstellen möchte. Dann hat er gesagt, es gibt aber eine Lösung. Gott hat einen Gerichtsspruch gefällt und er sagt dir, dem schuldigen Sünder, mein Urteil über dich lautet, du bist gar nicht schuldig, du bist gerecht, ich spreche dich frei, da gibt es nichts, was ich dir vorwerfe. Und das kriegst du, wenn du glaubst, dass ein anderer die Strafe für deine Schuld schon getragen hat. Das sagt der erste Satz. Im Blick auf all unsere Sünden, im Blick auf all unser Leben, das den Ansprüchen Gottes nicht gerecht geworden ist, wo wir in der Vergangenheit, wo wir gerade im Augenblick, wo wir vielleicht in der nächsten Stunde schuldig werden, Gott sagt, durch den Glauben an Jesus Christus ist mein Urteil über dich gefällt. Du bist gerecht. Das ändert nichts an mir, sondern es wird mir einfach zugesprochen, was in Christus ist, nämlich volle Gerechtigkeit. Das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir daraus ableiten können. Ich möchte einfach nur mal im Überblick aufzählen, was darin steckt. Das erste ist, wer gerechtfertigt, wer freigesprochen ist, wem Gott nichts vorwirft, er hat Frieden mit Gott. Das zweite ist, ein solcher Mensch ist umgeben von einer Fülle an Gnade. Das dritte, ein solcher Mensch geht nach vorn mit der Hoffnung auf die endgültige Vollendung. Das vierte, ein solcher Mensch ist umgeben von Gottes unfassbar großer Liebe. Ich gehe jetzt auf das fünfte am Ende. Ein solcher Mensch sagt einfach, ich ruhe in Gott. Vers 1. Wir haben, das ist die Schlussfolgerung, Frieden mit Gott. Das drückt etwas aus über die Qualität, und zwar eine ganze Menge aus über die Qualität meiner Beziehung zu Gott. Wir, jeder, der gerecht gesprochen ist, weil Gott das Urteil schon vollzogen hat, hat Frieden mit Gott. Paulus hat vorher gesagt, da ist Gottes Zorn. Zorn hat nichts mit Frieden zu tun. Solange Gottes Zorn auf uns ruht, solange uns droht am Ende der Abrechnung, wenn Gott vor dem Gericht, auf dem Gerichtsstuhl sitzt, wenn der Herr Jesus da sitzt, wie wir es auf der Offenbarung lernen, und das Urteil fällt, dann hat das gar nichts mit Frieden zu tun. Wir sind unter dem Zorn. Gleichzeitig, das haben wir hier in dem Kapitel gelesen, das lesen wir auch in dem ersten Kapitel, sind wir Menschen, die in ihrer Grundeinstellung Feinde Gottes sind, die in ihrer Grundeinstellung gegen Gott arbeiten. Und jetzt ist Frieden eingetreten. Da steht nichts mehr im Weg. Weder auf unserer Seite, dass wir Gott bekämpfen, noch auf Gottes Seite, dass die Reaktion Zorn ist. Es ist alles geheilt. Und das Schöne, wenn hier von Frieden die Rede ist, und das soll uns doch Mut machen, da geht es nicht nur darum, dass Gott zu mir sagt, okay, ich strafe dich nicht und jetzt kannst du hier dein Leben leben, mach's gut. Sondern Frieden bedeutet viel mehr, nämlich Gemeinschaft. Frieden bedeutet eine tiefe, innige Beziehung zu diesem Gott, meinem Schöpfer. Er kommt zu mir und ich darf in voller Freiheit vor ihm stehen. Ich zögere, das Wort Freundschaft zu verwenden. Ich möchte es ganz kurz mal einbringen, weil es etwas von dieser engen Beziehung sagt. Aus Feinden unter Zorn werden Menschen, die der Herr Jesus seine Freunde nennt. Das ist Frieden in diesem positiven Sinn. Ich zögere deshalb, weil wir es nicht die Beziehung, unsere Beziehung zu Gott, unserem Vater, auf so eine platte Ebene heben und Gott unseren Freund einfach nennen sollten. Er ist unser Gott, unser Schöpfer. Aber es ist alles gut gemacht. Und so können wir mit Harmonie, so können wir mit Ruhe leben, weil in der Beziehung zu Gott einfach nichts mehr im Weg steht. Das dürfen wir erleben, das dürfen wir genießen. Das Zweite, und da müssen wir etwas lernen, das uns mal mehr, mal weniger bewusst ist, aber das so wesentlich für unser Leben ist. Wir können keinen eigenen Schritt tun. Aber Paulus sagt, das ist dieser zweite Segen, diese zweite Heilssicherheit, die er uns zuspricht, gerade jetzt. Wir stehen in der Gnade. Wir stehen, das ist ein Zustand, umgeben von Gnade. Wenn hier von Gnade die Rede ist, will Paulus uns deutlich machen, Gott handelt nicht mit dir. Wenn du heute 3 Stunden in dem Willen Gottes gelebt hast, wird er dir mit Gnade antworten. Wird er dir helfen? Wenn du nicht vergessen hast, vor dem Essen zu beten, dann wird Gott dich auf dem nächsten Schritt bewahren. Und wir könnten viele andere Beispiele aufzählen. Nein, wir stehen nicht in einem Geben und Nehmen mit Gott, sondern unsere ganze Existenz hängt an einem Gott, der einfach schenkt. Hängt an einem Gott, der auch wenn wir müde sind, wenn wir gar nicht die Kraft haben, sagt, meine Gnade, die reicht aus. Du kannst als Christ gar nicht aus der Gnade weglaufen. Paulus geht hier nicht darauf ein, dass auch Umstände kommen, wo wir an Gottes Gnade Mangel leiden können. Dass wir sie nicht mehr genießen können, weil wir selbst dran schuld sind. Er hat hier im Blick, wer gerechtfertigt ist, der steht in der Gnade. Dem wird alles von Gott für das Leben als Christ geschenkt. Aber nicht nur das, dass wir umgeben sind und deshalb sicher sind von etwas, was wir uns nicht erarbeiten können, sondern wir haben auch den Zugang zu der Gnade erhalten. Gibt es nicht manchmal Situationen, wo wir merken, wo wir bewusst merken, der Situation bin ich nicht gewachsen? das schaffe ich überhaupt nicht. Und je bewusster wir leben, desto stärker werden wir dieses kennenlernen, bewusst zu wissen, ich kann das nicht alleine. Und da sagt Gott, du hast zur Gnade Zugang erhalten. Und du hast sie jetzt, diesen Zugang. Das ist so, wie wenn er uns den Code verrät, damit wir am Zahlenschloss immer eintippen können. Und er ändert den nicht. Er hat uns den Zugangscode gegeben. Damit haben wir das Recht zu kommen. Damit haben wir, das drückt das Wort aber auch aus, nicht nur das Recht, dass wir kommen können und den Code eingeben können, sondern wir haben immer eine offene Tür. Und hinter der Tür sitzt ein Gott, der uns gnädig ist. Ein Gott, der uns gerne anhört, dem wir alles bringen, dem wir alles sagen können. Das ist das Zweite, was uns Gelassenheit gibt, was uns Ruhe gibt in unserem Leben. Frieden und Gnade. In reicher Fülle steht es uns zur Verfügung. Und dann blicken wir nach vorn. Da ist Hoffnung uns gegeben. Denn eins ist ganz wichtig, die Hoffnung zielt ab auf die Herrlichkeit Gottes. Und Hoffnung bedeutet nicht einfach nur auf die Herrlichkeit Gottes, die Hoffnung, dass wir mal im Himmel sein werden. Wie wir das landläufig sagen, wir werden in der Herrlichkeit sein. Sondern Herrlichkeit Gottes bedeutet einmal, dass es die Unmittelbarkeit, die unmittelbare Gegenwart unseres Gottes selbst ist. Herrlichkeit bedeutet dann aber auch, wie wir das aus Kapitel 8 weitersehen, wie wir das aus 1. Korinther 15 beispielsweise sehen, dass Gott auch uns Herrlichkeit, nämlich Vollendung schenken wird. Ab Vers 3 merken wir nämlich, dass wir zwar gerechtfertigt sind, dass wir zwar Frieden haben, dass wir hier in unserem Leben aber tatsächlich noch nicht am Ende sind, vollendet sind. Dass gerade weil wir im Körper hier leben, wir ganz vielem ausgesetzt sind, was uns so viel Mühe macht. Und wir warten auf die Vollendung. Paulus sagt in Römer 8, auf die Erlösung unseres Körpers. Das steht uns bevor. Und das ist Herrlichkeit. Wir kommen gleich drauf zurück. Wenn wir nämlich jetzt in Vers 3 hineinsehen, da steht plötzlich das Wort Bedrängnis. Und da kommen diese Verse, die wir im zweiten Teil immer gesungen haben. Sorgen quälen. Die werden mir zu groß. Ich werde mutlos. Hast, Eile, Zeitnot, Betrieb. Was verbirgt sich hinter dem Wort Bedrängnis? Die Diagnose der Krankheit, die ganz plötzlich da sind, ist und die uns in die Enge treibt. Die Schmerzen, die wir nicht aushalten können. Die Sorgen, die wir haben in unserer Familie, die Betreuung der Eltern, die Sorgen mit den Kindern, vielleicht existenzielle Ängste, Angst vor Krankheit, wie sie im Augenblick viele umtreibt, wirtschaftliche Ereignisse, wie wird es mit meinem Arbeitsplatz aussehen? Wie wird es mit dem Leben weiter aussehen? Kann ich mein Haus halten? Das sind Sorgen, die ganz, ganz unruhig machen können. Bedrängnis im Glauben. Wir werden von allen Seiten angegriffen, dass der Glaube ganz schön schwanken kann. Der Zweifel, der in uns nagt. In Rom war es sicher eher die Verfolgungssituation von außen. Vielleicht sind wir auch da in manchen Dingen angegriffen. Vielleicht sind wir von außen in manchen Situationen als Christen ziemlich auf der Arbeit, im privaten Umfeld in die Enge getrieben. Vielleicht ist es im Augenblick aber auch ganz stark das ideologische Klima, in dem wir leben, wo der Glaube in Frage gestellt wird, wo Gott in Frage gestellt wird. Und im Studium, in den Büchern, die wir lesen, in der Zeitung, in dem, was uns in den Medien auf uns einstürmt, lernen wir eine Welt kennen, die ohne Gott viel besser klarkommt. Ja, das beeinflusst uns. Und alles will uns das nehmen, was hier geschrieben steht, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir in der Gnade stehen. Und wir können die Frage stellen, in den Umständen, trage jeder mal das ein, was im Augenblick seine Bedrängnis ist. Werden wir da denn das Ziel erreichen? Was bringt mir die Zusicherung, du bist gerechtfertigt, wenn ich im Leben scheitere und am Ende am Gerichtstag Gott sagt, du hast das nicht geschafft? Paulus sagt, lass dich durch Bedrängnis nicht kaputt machen. Denn wir wissen eines. Und er sagt uns jetzt gewissermaßen, Bedrängnis gehört zum Glaubensleben dazu, weil wir im Glauben uns bewähren müssen. Und er stellt hier an der Stelle nicht die Frage, ob wir aus eigener Kraft die treuen Christen sind, sondern er sagt, du bist ein Christ, der Frieden mit Gott hat. Du bist ein Christ, der in der großen Not Zugangsberechtigung hat zur Gnade. Dass Gott dir alles zur Verfügung stellt, was du in der Situation brauchst. Und dann kann er nämlich sagen, die Bedrängnis, die bewirkt etwas. Nämlich Ausharren. Und das Ausharren bewirkt etwas, nämlich Bewährung. Und die Bewährung bewirkt etwas, nämlich Hoffnung. Paulus rühmt nicht Bedrängnis um der Bedrängnis willen. Das dürfen wir niemals tun. Wir freuen uns nicht über das Leid. Da ist die Bibel ganz klar, dass die schlimmen Umstände, in denen wir uns befinden, gegenwärtig, sagt der Hebräerbrief, keine Zeit der Freude sind. Aber wenn wir es einordnen, das ist eine Gelegenheit, damit wir mit Gottes Hilfe das aushalten können, dass wir nicht aus der Not weglaufen und den Glauben hinschmeißen, sondern dass wir mit der Gnade, die uns ganz reich zur Verfügung gestellt wird, Bedrängnis erdulden. Dann werden wir Christen sein, denen Gott Bewährung geschenkt hat, wo der Glaube sich als etwas Wirkliches, als etwas Reales zeigt, wo in meinem Leben sichtbar werden kann, die Not ist da, aber in der Not ist Gott gegenwärtig. Und am Ende steht wieder die Hoffnung. Denn die Hoffnung sagt uns, und so realistisch müssen wir sein, wir haben mit Gott alles in Ordnung. In der Praxis haben wir aber hier nicht den Himmel auf Erden. Wir leben in Bedrängnis. Aber wir blicken auf ein Ziel, wo uns Herrlichkeit Gottes entgegenkommt. Auf ein Ziel, wo Herrlichkeit Gottes auch uns umgestaltet in das Bild des Herrn Jesus, wo einmal alle Tränen abgewischt sein werden. wo es keinen Tod mehr gibt, wo es keinen Schmerz mehr gibt, wo es keine Verfolgung mehr gibt. Bedrängnis richtet unseren Blick in Gottes Sinn nach vorne. Vielleicht ist es für alle die, die sagen, im Augenblick geht das mit der Bedrängnis, empfinde ich, merke ich eigentlich nichts, eine gute Zeit, die ersten beiden Verse, Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, einmal ganz gut im Glauben anzunehmen und einzuüben. Vielleicht ist es für alle die, die nicht in Not jetzt leben, eine gute Gelegenheit, einfach praktisch einzuüben, immer wieder zur Gnade zu gehen. Jeden Morgen neu das Aufstehen an Gottes Gnade zu hängen. Jeden Tag neu auf der Arbeit, in den Herausforderungen, zu Hause, in dem Umfeld, in dem wir stehen, an die Gnade zu hängen und zu sagen, ich kann es nicht alleine. Vielleicht ist es gut, wenn wir Zeiten, die entspannt sind, nutzen als Trainingszeiten, als Übungszeiten, uns wirklich ganz auf Gott zu verlassen, damit dann, wenn die Herausforderung kommt, wir um einen Gott wissen, der uns gnädig zur Seite steht und der uns zum Ausharren, der uns zur Bewährung und der uns zur Hoffnung helfen möchte. Und das ist eine Hoffnung, die anders ist als das, was wir uns landläufig so gerne wünschen. Ich versuche immer, die Kratzer unserer Kinder, wenn sie hingefallen sind, möglichst gering zu halten, um das Geschrei möglichst gering zu halten. Und es ist doch alles gut. Es wird alles gut. Und so können wir Kinder beruhigen und so versuchen wir uns doch selbst auch immer wieder zu beruhigen. Das ist aber nicht biblische Hoffnung. Biblische Hoffnung redet nicht Not schön. Denn dann wäre es Hoffnung, wie hier das formuliert ist, die uns zu Schanden werden lässt. Aber biblische Hoffnung ist eine Hoffnung, die sagt, jetzt ist die Not. Aber du hoffst auf ein gutes Ziel und du wirst nicht einmal da stehen und die Leute werden mit dem Finger auf dich zeigen. Du hast immer Durchhalteparolen gehabt. Da geht nichts in Erfüllung. Dann laufen wir rot an und schämen uns, weil wir falsche Durchhalteparolen hatten und wir schämen uns vor uns selbst. Nein, Paulus sagt, diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Und damit sind wir bei der dritten Perle, bei dem dritten vollen Geschenk, das uns Gott gibt. Das ist seine Liebe. Warum ist die Hoffnung sicher? Warum ist unser Christenleben sicher? Weil Gottes Liebe ausgegossen ist, ausgeschüttet ist, und zwar ins Herz hinein. Wir dürfen in den Umständen um Gottes Liebe wissen, und zwar um Liebe in einer überreichen Fülle. Der Heilige Geist hat sie mitgebracht. Der ist uns gegeben. Gottes eigener Geist, der ist uns doch gegeben. So nah ist uns Gott. Und der hat ein Geschenk mitgebracht, nämlich Gottes Liebe als persönliches Bewusstsein. Wenn du jetzt vielleicht sagst, aber im Herzen habe ich keine Kraft, die Liebe zu spüren, habe ich sie denn? Wo ist denn Gottes Liebe? Ich fühle mich so elend. Dann sagt Gott, such sie nicht in deinen Gefühlen. Vers 6 bis Vers 8 sagen uns, geben uns einen anderen Blick. Vers 6 bis Vers 8 richten den Blick darauf, wie Gott seine Liebe schon bewiesen hat. Wie Gott etwas ganz Undenkbares, ganz Unmögliches getan hat. Denn Christus ist für uns gestorben. Paulus sagt das zweimal. Der Satz begründet Gottes Liebe, beweist Gottes Liebe. An dem Satz halten wir uns fest, denn Christus ist für uns gestorben. Und über uns wird hier einiges gesagt, was uns in ein ganz schlechtes Licht rückt. Über uns wird hier einiges gesagt, was deutlich macht, dass Gott etwas Unmögliches, Undenkbares, Unerwartbares tut. Als wir noch kraftlos waren, keiner von uns hat sich durch seine Bußübungen, durch seine aufrichtige Reue selbst gerettet. Gott hat zuerst gehandelt. Als wir noch gar keine Kraft hatten, was waren wir für Menschen? Und deshalb konnten wir uns gar nicht bessern und einen Schritt auf Gott zutun. Er hat es getan für Menschen, die gottlos waren. Das sind wir. Was waren wir für Menschen? Vers 8. Als wir noch Sünder waren, vom Charakter her ohne Gott und gottlos, in unseren Taten, Menschen, die von einer Lebensweise geprägt waren, Sünder, die gegen Gott gerichtet ist, die Gottes Ziel völlig verfehlten. Und in Vers 10 lesen wir, wir waren Feinde. Da ist Christus für uns gestorben. Niemand kann sowas tun. Für Menschen, die gut sind, die zu allen freundlich sind, würden wir ja ein Opfer bringen. Aber für Menschen, die nur an ihr eigenes Recht denken, die nur an sich selbst denken, selbst auf menschlicher Ebene, springen wir für die nicht in die Bresche. Aber was Gott tut, ist, seine Feinde zu lieben. Was Gott tut, ist, die Gottlosen zu lieben. Christus ist, jetzt sagen wir es ganz persönlich, für uns gestorben. Da beweist Gott seine Liebe zu uns. Er ist für uns gestorben. Und das ist der eigentliche und einzige Anker außerhalb von uns, unabhängig von unseren Gefühlen. Wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dass wir zum Kreuz gucken und dass wir uns klar machen, da hängt der Sohn Gottes, da hängt der Messias, in dem alles Heil verheißen ist. Der stirbt für mich. Das ist ein Gott, der mich liebt. Und das ist ein Gott, der mich jetzt nicht loslässt. Deshalb kommen wir in Vers 9 und 10 dann zur Schlussfolgerung. Christus starb. Das wird in Vers 9 aufgenommen. Da ist sein Blut. Das wird in Vers 10 aufgenommen. Da ist der Tod seines Sohnes. Da ist der Ausgangspunkt. Das liegt jetzt 2000 Jahre zurück. Das ist geschehen. Das ist fest. Deshalb sind wir jetzt gerechtfertigt. Deshalb sind wir jetzt von Gott freigesprochen. Deshalb sind wir, Vers 10, mit Gott versöhnt. Das ist der Frieden. Da steht nichts mehr im Weg. Versöhnung sehen wir in Jesus Christus. Eine vollkommene, geheilte Beziehung. Da stehen wir heute. Und dann gucken wir in die Zukunft. Und wenn wir Angst kriegen, werde ich denn bis zum Ende treu sein? Muss nicht Gott am Tag des Gerichts, dem wir ja auch entgegengehen, muss nicht Gott dann die Frage stellen, aber damals hast du gezweifelt. Aber damals hast du dich 2 Monate, 2 Jahre von mir abgewandt. das reicht nicht aus. Nein, das Evangelium sagt, Christus starb, heute bist du gerecht und versöhnt. Und durch ihn werden wir vom Zorn gerettet werden. Auch dann, wenn der Tag der Abrechnung kommt, werden wir vom Zorn gerettet werden. Wir erwarten, schreibt Paulus an die Christen in Thessalonich, Jesus aus den Himmeln, den Sohn Gottes, der uns errettet von dem kommenden Zorn. So sicher sind wir in ihm. Ja, Vers 10, durch sein Leben werden wir gerettet. Wir sind durch seinen Tod schon gerettet. Vor Gott ist alles in Ordnung. Aber weil er auferstanden ist, weil er lebt, weil er in Vollkommenheit lebt, weil er für uns eintritt, jetzt, weil er aber auch dann am Ende unsere Gerechtigkeit ist, niemand und nichts anderes als er, werden wir durch sein Leben gerettet. Und das führt uns zum Höhepunkt dieses Abschnittes. Denn plötzlich stellt Paulus nicht mehr die Frage, was hat Gott für mich getan? Plötzlich stellt Paulus nicht mehr die Frage, wie sehr bin ich gesegnet? Frieden. Da ist Gnade das, was wir brauchen. Da ist Liebe in reicher Fülle. Ein Gott, der mir zugetan ist, der weiß, wenn es mir schlecht geht, der weiß, wenn mein Glauben auf die Probe gestellt wird, der weiß, wenn ich Angst habe, weil ich nicht in der Lage bin, mit einer drohenden Schwierigkeit umzugehen. Er liebt mich. Der mir Hoffnung auf die Zukunft gibt, dass einmal alle Schwachheit endet, dass einmal alle körperliche Beschränkung endet. Alles, was mit Verwesung zu tun hat, zum Ende kommt. Und dass wir in einem Körper der Herrlichkeit dem Sohn Gottes gleichgestaltet sein werden. Das betrifft alles uns. Aber das lässt Paulus jetzt am Ende einmal weg und sagt, nicht nur das gilt für uns, Vers 11, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Am Ende dieser Abhandlung steht nicht mehr zuerst die Frage im Mittelpunkt, was bringt mir das? Und wie kann ich in Geborgenheit mit einem festen Herzen ruhig leben? Das schenkt uns Gott alles. Sondern am Ende steht da, dass wir in Gott selbst zur Ruhe kommen. Das Wort rühmen hier könnten wir auch übersetzen mit ich bin stolz. Mein ganzer Stolz, meine ganze Zufriedenheit, das, was ich aufbringen kann, wenn ich gefragt werde, was macht deine Identität aus? Was macht deine Sicherheit aus? Was macht dein Leben aus? Paulus sagt, wir rühmen uns auch Gottes. Nur Gott. Gott allein. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich auf eine Formulierung noch hinweisen, die ich jetzt durchgehend außer Acht gelassen habe. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist das, was uns Christen ausmacht. Alles, was wir haben, haben wir durch den Herrn Jesus. Vers 1, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Vers 2, durch ihn haben wir im Glauben den Zugang erhalten zu der Gnade. Christus ist, Vers 6, für uns gestorben. Vers 8 sagt dasselbe nochmal. Vers 9, durch sein Blut sind wir gerechtfertigt. Durch ihn werden wir vom Zorn gerettet werden. Vers 10, durch den Tod seines Sohnes wurden wir versöhnt. Durch sein Leben werden wir gerettet werden. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Dass wir überhaupt Gott als unseren Gott kennen. Dass wir in Gott zur Ruhe kommen können. Dass wir eine Beziehung haben zu einem Gott, der doch so unendlich fern ist. Und wir haben uns so lange von ihm weggewendet, haben wir einzig und alleine dadurch, dass der Sohn Gottes, unser Herr, gekommen, gestorben ist, uns jetzt trägt und uns am Ende vertritt im Leben. Durch ihn haben wir jetzt die Versöhnung empfangen. Das ist das, was der Prophet Jeremia formuliert hat. Ich lese noch aus Jeremia 9, Vers 22. Da ist jemand, der ist weise. Und Jeremia sagt, sei nicht stolz auf deine Weisheit. Da ist jemand, der ist stark. Er sagt, sei nicht stolz auf deine Stärke. Da ist jemand, der ist reich. Er sagt, sei nicht stolz auf deinen Reichtum. Nimm's mit ins Jahr 2020, 9. August. Was macht uns gerade aus, wo wir sagen, wenn ich mit meinem Nachbarn spreche über den Urlaub, wie viele Dinge, worauf wir stolz sind, was wir beruflich gerade geleistet haben. Jeremia sagt, sei auf all das nicht stolz, sondern wer sich rühmt, der rühme sich über Folgendes. Einsicht zu haben und mich zu erkennen. Dahin ruft uns Gott. Freu dich darüber, dass du mich kennen kannst. Zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, der Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Rühme dich meiner, freu dich daran, dass ich dein Gott bin, der auch in deinem Leben Frieden, Gnade, Liebe übt, der dir Hoffnung gibt, der den Sohn gegeben hat, das war vor 2000 Jahren, der dich freigesprochen hat und in Versöhnung steht, das ist an dem Tag der Bekehrung geschehen, und der dich jetzt trägt, vielleicht ist im Augenblick der Zeitpunkt der Drangsal, und der hinführt zum ewigen Leben, zur Herrlichkeit. Und Paulus sagt, das haben wir durch den Glauben. Und das ist der Weg, wie wir uns das aneignen können, was hier steht, was uns vielleicht nicht so leicht fällt, weil es nicht selbstverständlich ist. Durch den Glauben, der sagt, danke Gott, dass du mir so viel schenkst. 349a, das ist der Vater, der uns so reich beschenkt.